Das sind die Überreste eines Maschinengewehrstandes, den es hier im Konzentrationslager Lichtenburg gab. Das heißt, wir sind auf dem ehemaligen Appellplatz. Und dort oben waren SS-Männer postiert, 24/7, die diesen Hof überwacht haben und die natürlich auch so ein Klima der Unterdrückung, der Bedrohung, eine Konfrontation mit Gewalt ausdrücken sollten. Hinter dieser Öffnung kann man immer noch auch erkennen, dass es einen größeren Wanddurchbruch gegeben hat, der in die Renaissancezeit gehört. Denn in dieser Zeit gab es genau an der Stelle den Zugang zu einer kurfürstlichen Freitreppe, die hier quasi in die Gartenanlage geführt hat. Und das ist für mich so wie ein Brennglas, denn genau an der Stelle sieht man, wie nah das hier ist und wie dicht die Zeitschichten übereinander liegen und welche große Herausforderung natürlich auch damit einhergeht, sich dazu zu verhalten. Genau zu dieser kontraststarken Geschichte.
Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
Wir sind für diese Folge nach Prettin gefahren. Die kleine Stadt liegt an der Elbe im südlichen Sachsen-Anhalt. Mit Museumsleiterin Melanie Engler stehen wir auf dem Hof der Lichtenburg. Wir wollen einen weiteren Frauenort kennenlernen. Und das hat uns an diesen Ort geführt.
Denn die Lichtenburg, die war erst ein herrliches Renaissance-Schloss an der Elbe, dann ein preußisches Zuchthaus und später das erste zentrale Frauenkonzentrationslager der Nazis. Mehr als 1400 Frauen waren hier eingesperrt.
Wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel und die Aufnahmen für diese Folge, die haben uns schaudern lassen. Doch hört selbst.
Das ist ja also wie in einem Film, ein klassisches Gefängnisgebäude, rechts und links Türen, ein Rundgang oben.
Genau, also es ist ein so ganz klassischer preußischer Gefängnisbau, der im Außenbereich so ein bisschen an den Renaissance-Stil anempfunden wurde. Das heißt, es gibt so einen verschnörkelten Giebel. Diese Renaissance-Elemente, die finden Sie auch hier im Inneren. Das heißt, die Geländer haben kleine Blumendekorelemente. Das ist natürlich schon auch ein starker Kontrast, wenn man sich überlegt, welchen Zweck dieses Gebäude hatte. Das sind so deutliche Spuren aus der Erbauungszeit. Wir blicken jetzt hier bis unter das Dach des Gebäudes. Das bedeutet, dass man mit so wenig Personal hier eine starke Kontrollsituation über die Gefangenen herstellen sollte. Dieses Klima ständiger Überwachung drückt sich hier auch architektonisch ganz stark aus. Und Sie sehen jetzt hier auf 3 Etagen Zellen, in denen Menschen schon im 19. Jahrhundert untergebracht waren, in einer Einzelhaft.
Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn ich hier stehe, weil es sieht überhaupt nicht wie ein Museum aus, sondern es sieht aus wie ein Gefängnis von vor gefühlt 100 Jahren. Alles ist noch genauso authentisch. Hier sind alte Schriften an der Wand, hier sind, weiß ich nicht, irgendwie, wow.
Genau, also es ist ein so ganz klassischer preußischer Gefängnisbau. Wir gehen jetzt in eine Zelle hinein, weil hier auch nochmal besondere Spuren sichtbar sind, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Sie sehen zunächst hier die Tür aus dem 19. Jahrhundert, die sehr massiv ist. Das heißt, das Verschlusssystem, das alles ist aus dieser Zeit erhalten geblieben. Dann haben Sie hier diese kleine Zelle, in der bis zu 9 Personen eingepfercht waren. Auf einer Fläche von 12 bis 16 Quadratmetern. Es gab nichts weiter in den Zellen außer 3 dreigeschossige Betten und einen Kübel, den man nur für das kleine Geschäft nutzen durfte. Sie sehen hier an der Wand gibt es so Abschürfungskanten, die von den Bettstellen überliefert sind. Im gesamten Gebäude gibt es Inschriften, Einritzungen und eine solche können Sie hier erkennen. Sie sehen hier ein Osterei mit auch einem Häschen und hier steht geschrieben Ostern 1939. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat das eine Frau hier eingeritzt, die Ostern 1939 hier in dieser Zelle inhaftiert war. Dazu muss man wissen, Ostern 1939 gab es einen Gewaltexzess und es wurden drei Frauen auf dem Appellplatz zu Tode geprügelt.
Für uns ist das ein harter Kontrast. Wir stellen uns vor, wie hier im 16. Jahrhundert Frauen in prächtigen Gewändern feierten. Und dann sehen wir, wie hier Frauen eingepfercht lebten und zu Tode kamen. Und seitdem ist an diesen Zellen nichts verändert worden. Es sieht aus, als ob die gefangenen Frauen gerade erst raus sind.
Hier haben auch Frauen gearbeitet. Es sind damals Annoncen in der Presse geschaltet worden und man hat Aufseherinnen gesucht zur Bewachung von sogenannten gemeinschaftsfremden und asozialen Frauen, so wie das in der Presse auch bezeichnet wurde und natürlich auch von den Nazis markiert. Und es haben sich Frauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Geschichten beworben, die hier ausgebildet und sozialisiert worden. Das waren beispielsweise so Hausmädchen, Gehilfinnen, Putzangestellte, die sich beworben haben und die auch formuliert haben, dass das ein zentraler Anreiz für sie war. Menschen, die aus dem Medizinbereich kamen oder auch in anderen Berufsgruppen schon tätig waren, haben sich dann für diese Anstellung beworben. Man muss ganz zentral damit reindenken, dass das Ansehen im NS-Staat, der Wohnraum, das Gehalt, das waren so ganz auch ausschlaggebende Faktoren mit für den Dienst im Konzentrationslager. Und uns geht es darum, Frauengeschichte auch bewusst zu thematisieren. Gleichzeitig geht es aber auch noch mal darum, kritisch Geschlechterbilder zu hinterfragen. Das bedeutet, kann man Frauen mit Gewalt assoziieren? Nämlich die Aufseherinnen, die hier tätig waren, haben die genauso Gewalt ausgeübt wie SS-Männer? Das sind einfach Bilder, die Menschen im Kopf haben. Und es ist ganz wichtig, diese Bilder auch zu dekonstruieren und so ein gesellschaftliches Verständnis von Geschlecht auch zu hinterfragen.
Und haben Sie?
Sie haben Gewalt ausgeübt. Sie sind genauso gewaltsozialisiert worden wie SS-Männer. Und es gibt umfassende auch Berichte von Frauen, die inhaftiert waren, die selbst auch fassungslos waren, ob des Ausmaßes der Gewalt, mit dem sie durch Frauen konfrontiert waren.
Bisher haben wir Frauenorte besucht, die daran erinnern, dass Frauen etwas Gutes gemacht haben, sich emanzipiert haben. In Halberstadt haben wir die erste Berufsschriftstellerin kennengelernt und in Quedlinburg einen wichtigen Damenstift.
In Prettin ist das anders. Hier in der Lichtenburg waren Frauen gefangen und andere Frauen waren ihre gewalttätigen Aufseherinnen. Aber das Schloss hat nicht nur diese dunkle Geschichte.
Prettin ist eine mehr als 1000 Jahre alte Kleinstadt an der Elbe. Sie zählte zu den bedeutenden Orten zwischen Torgau und der Lutherstadt Wittenberg. Beeindruckend ist vor allem das Renaissance-Schloss. Das Schloss wurde vor fast 500 Jahren von Anna und August von Sachsen auf den Mauern eines ehemaligen Klosters gebaut. Seitdem diente es sächsischen Kurfürsten als Witwensitz und Nebenresidenz.
Wir sind auf dem Weg zum Nordhof des Schlosses. Wir sehen jetzt einmal hier die Hauptschlossanlage Lichtenburg. Das ist der Nordflügel, eine dreiflügelige Schlossanlage, die im 16. Jahrhundert gebaut wurde im Auftrage des Kurfürstenpaares August und Anna von Sachsen. Das gehörte zur damaligen Residenzpolitik. Das bedeutete, so im Sinne von Statuspolitik wollte man zur Hauptresidenz in Dresden so unterschiedliche Schlösser mit unterschiedlichen Funktionen errichten. Und die sind so entlang der Elbe wie eine Perlenkette gefädelt. Und hier das Schloss Lichtenburg ist eine imposante Schlossanlage aus dieser Zeit.
Wir haben uns nämlich schon gefragt, wir kommen ja eigentlich durch eine dörfliche Gegend hierher und auf einmal steht vor uns so ein riesenmächtiges Gebäude.
Genau, ich hatte diesen Moment auch, als ich hierher kam. Und man rechnet gar nicht damit, in dieser Kleinstadt Prettin eine Schlossanlage dieser Dimension zu sehen. Das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, die uns heute umtreibt, weil es natürlich auch darum geht, Strukturen an diesem Ort zu etablieren und Nutzung zu finden, die der Bedeutung und der Historie dieses Ortes auch angemessen sind. Wir blicken jetzt hier auf die Fassade des Hauptschlosses und wenn Sie genau schauen, sehen Sie dort Überreste von doppelgeschossigen Loggien. Das ist italienische Architektursprache, die eine Öffnung in die Landschaft ausdrückt. Und genau sah das hier auch aus. Umgeben von der Schlossanlage gab es eine riesige Gartenlandschaft, Lustgärten und Ziergärten, die gestaltet worden waren.
Aber ich sehe auch noch eine Baustelle und ich sehe Dächer, die noch nicht fertig sind. Ich sehe alte Fassaden.
Sie sehen gerade wahnsinnig viele Baustellen, denn das Schloss ist quasi eine Dauerbaustelle. Und es werden in großem Umfang hier notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurde gerade der Baugrund gesichert und verfestigt. Und hier sehen Sie gerade eine Maßnahme zur Neueindeckung des Kirchendaches und des damit verbundenen Flügeldaches, das direkt an die Schlosskirche angrenzt.
Der ganze Gebäudekomplex, vor dem wir stehen, wurde vor etwa 200 Jahren für etwas komplett anderes genutzt. Aus dem Lustschloss ist ein Zuchthaus geworden, auf Anordnung des Königs. Schlafsäle wurden eingerichtet, eine Werkstatt gebaut und der bedrückende Gefängnisbau ist entstanden, in dem wir am Anfang der Folge waren.
Das alles haben die Nationalsozialisten gleich nach der Machtergreifung 1933 für ihr Konzentrationslager übernommen. Im Lager Lichtenburg wurden erst Männer eingesperrt, ab 1937 dann ausschließlich Frauen. Während der DDR wurde das ganze Areal von der LPG genutzt, wie so viele andere Gutshäuser und Schlösser im Lande auch.
Eine 1952 in Prettin gegründete landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft hat das Schloss als Rechtsnachfolgerin übernommen. Im Zellenbau wurden Geräte gelagert und Getreide. Und es gab einen Anbau, der als Waagehäuschen genutzt wurde. Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Hof hier auch landwirtschaftlich genutzt wurde. Das heißt, es gab einen eigenen Fuhrpark, Traktoren, Hänger voller Getreide kamen hier auf den Hof gefahren, wurden gewogen und dann ist das Getreide einfach hier auch gelagert worden.
Diese LPG-Vergangenheit ist noch heute zu sehen. Das Glück war, dass durch die LPG-Nutzung das Schloss wie in einer Zeitkapsel die Jahrzehnte überlebte, also kaum verändert wurde. Die Gefängniszellen zum Beispiel sehen heute noch genauso aus wie 1945. Wir werfen noch einen Blick in ein Gebäude auf dem Hof, was recht neu aussieht, mit großen Fenstern und hellem Putz. In diesem schon sanierten Teil befindet sich eine Ausstellung zur KZ-Geschichte des Ortes.
Dort ist gerade eine Schulklasse aus Köthen für einen Projekttag unterwegs.
Der Ort ist natürlich maßgeblich mit Frauengeschichte verbunden. Das beginnt bei den Kurfürstinnen und Witwen, die hier in der Renaissancezeit gelebt haben und die hier gewirkt haben, die die Gesellschaft hier geprägt haben. Reicht aber auch in die Zeit des Frauenkonzentrationslagers Lichtenburg. Und uns geht es darum, Frauengeschichte auch bewusst zu thematisieren. Das bedeutet, Leerstellen sichtbar zu machen. In der Überlieferung beispielsweise, wenn primär männliche Quellen dokumentiert sind, dann ist die Frauenperspektive unsichtbar. Oder wenn man sich die Erinnerungsnarrative in der DDR-Zeit anschaut, dann ging es hier an diesem Ort primär um das Männerkonzentrationslager Lichtenburg. Das Frauenkonzentrationslager wurde thematisiert, aber die Bedeutung dieses Ortes ist aus meiner Perspektive verkannt worden.
Genau deshalb ist der Ort im Netzwerk Frauenorte aufgenommen worden, wie uns Anke Triller berichtet. Sie kümmert sich um das Projekt in Sachsen-Anhalt. In diesem Projekt geht es darum, dass Frauen gesehen werden. Was manche Frauen erleiden mussten, was andere Schlimmes getan haben. Und was Frauen aber auch geleistet haben.
Es gibt im Zusammenhang mit den Frauengeschichtsprojekten so einen schönen Satz: Wir stehen auf den Schultern der anderen. Und das ist etwas, was wir uns viel zu selten deutlich machen, daran erinnern, dass ganz, ganz viele Frauen vor uns, Generationen vor uns, dafür eingestanden sind, dass wir dort sind, wo wir heute sind. Dass wir also in einer gesellschaftlichen Position sind, dass es nicht entweder der Vater oder der Ehemann ist, der für uns die zivilrechtlichen Geschäfte abschließt, jeder Kaufvertrag, jeder Hauskauf, wie auch immer, oder auch was die Kindererziehung angeht, diese Gleichberechtigung. Oder eben auch, dass wir wählen dürfen und gewählt werden können. Aber das sind alles Rechte oder Entwicklungen, die entstanden sind, die wir als selbstverständlich nehmen, wo wir aber ganz ehrlich sagen müssen, mit dem Blick auf zurück, ich habe reihenweise Déjà-vus von bestimmten Verhältnissen, wo Frauen wieder untergebuttert werden, wo Frauen nicht ernst genommen werden, wo Frauen einfach nicht stattfinden, weil sie nirgendwo publiziert werden, weil ihre Namen nicht genannt werden, weil sie wieder nur die Frau von Nobelpreisträger so und so sind. All diese Sachen kommen auch vor und das ist etwas, was auch dieses Projekt umtreibt oder was es so wichtig macht, dass es es gibt.
Mit Projekt meint sie das Ausweisen von mehr als 50 Frauenorten im Bundesland.
Ich werde oft gefragt, warum Frauenorte, gibt es keine Männerorte? Männerorte gibt es überall. Schauen Sie sich um, gucken Sie auf die Marktplätze, schauen Sie auf die Denkmalsockel. Wer steht da in Halle, in meiner Geburtsstadt? Der Händel, ja. Aber er ist eben nur Musiker geworden, weil seine Frau Mutter sich ihrem Ehemann widersetzt hat und ihn hat weiterhin üben lassen, obwohl er es verboten hat. Der Vater wollte, dass er Jurist wird. Er wäre vielleicht ein mittelmäßiger Jurist geworden. Aber dass er dieser Musiker geworden ist, hängt ganz stark auch mit dieser familiären Prägung, die eben durch die Frau stattgefunden hat. Gucken Sie sich Straßennamen an. Noch nicht mal das Verhältnis 20% Frauennamen zu Männernamen. Und dann sind sie oft noch nicht mal als solche erkennbar, weil die Leute gar nicht mehr wissen, dass eine so und so Straße nach einer Frau benannt ist, weil man gar nicht weiß, warum die eigentlich so heißt.
Hier in Prettin leitet eine Frau die Gedenkstätte, Melanie Engler.
Was ist das für Sie für eine Bedeutung, hier an diesem ja doch besonderen Frauenort zu arbeiten?
Die Themen, die sich aus der Vergangenheit ergeben, mit denen sind wir natürlich auch in der Gegenwart konfrontiert. Und dazu gehört auch eine kritische Auseinandersetzung mit Geschlecht heute, mit auch Machtpositionierung heute. Das heißt, wenn man sich anschaut, in welchen Macht- und Entscheidungspositionen sind heute Frauen und in welchen nicht, finde ich, ist das so ein ganz zentrales Thema, das mich auch beschäftigt. Das gesellschaftliche Bild von Frauen hat sich verbessert und verändert. Und es gibt ganz andere Möglichkeiten, so ganz andere Vorstellungen von Leben, von der Organisation von Leben im Privaten wie im Dienstlichen. Es gibt aber auch noch sehr viel Luft nach oben. Also wir können uns definitiv, wir müssen uns noch kritisch damit auseinandersetzen, wo es ein Gender Gap gibt, wo Frauen schlechter bezahlt werden als Männer, wo Männer in Entscheidungspositionen sitzen, wie Organisationen, Stiftungen aufgebaut sind, an welchen Stellen gibt es Frauen und welche Entscheidungskompetenzen haben diese Frauen? Und das sind alles kritische Fragen, die immer wieder gestellt werden müssen, um dieses Thema auch sichtbar zu machen und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Rund um Prettin gibt es weitere Frauenorte. Einer davon ist das Lutherhaus in Wittenberg mit Katharina von Bora. Ein weiterer ist in Kemberg und erinnert an die Sprachwissenschaftlerin Ernestine Reiske. Und in Wolfen steht das Industrie- und Filmmuseum. In der einstigen Orwo-Filmfabrik arbeiteten fast 9000 Frauen. Vor allem, weil ihre Fingerfertigkeit bei der Herstellung von Filmen nötig war. Damit war die Orwo in den 1980er Jahren der größte Frauenbetrieb in der DDR.
Wir haben in drei Podcast-Folgen drei unterschiedliche Frauenorte kennengelernt, die Rollen von Frauen in verschiedenen Zeiten thematisieren. Im Mittelalter in Quedlinburg, in der Zeit der Aufklärung in Halberstadt und im 20. Jahrhundert hier in Prettin.
Damit endet nun unsere kleine Reihe zu Frauenorten in dieser Staffel Museumslauschen. In der nächsten Reihe geht es um ein anderes aktuelles Thema, den Klimawandel. Dazu sind wir wieder in Museen in Sachsen-Anhalt unterwegs. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört.
Diesen Podcast könnt ihr liken und abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
Museumslauschen. Der Museumspodcast ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen. Diese Folge wurde von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Ermöglicht wird die Umsetzung der Podcast-Reihe mit freundlicher Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt.